Der Trennungstalk, dein Podcast zu Trennung, Scheidung und den Themen drumherum. Mit Yvonne Benecke und Sven Braukmüller.
Hallo und herzlich willkommen zum Trennungstalk, deinem Podcast, der sich mit Kommunikation, Trennung und Scheidung und allen Themen drumherum auseinandersetzt, damit es für dich wieder ein Stück leichter wird, dein Leben zu gestalten und in Freiheit und Frieden zu leben.
In diesem Podcast beschäftigen wir uns sowohl mit den emotionalen als auch mit den praktischen Aspekten verschiedener Lebenssituationen und wir wollen dir wertvolle Tipps und Hilfestellung geben. In unserer Folge zum Thema Coaching hatten wir festgestellt, dass alle Lebensbereiche miteinander verknüpft sind. Wenn ich eine Herausforderung in dem einen Bereich habe, begegnet mir die Struktur des Themas auch in allen anderen Lebensbereichen. Egal mit welchem persönlichen herausfordernden Thema du dich gerade beschäftigst, wir geben dir hier praktische Tipps und begleiten dich gern auf deinem Weg. Sven, welches Thema wollen wir uns heute anschauen?
Heute wollen wir uns ein Thema anschauen, was vielen Menschen Schwierigkeiten bereitet. Das wissen wir aus den E-Mails, die uns so erreichen. Und das ist das Thema Trennung. Und dabei geht es heute gar nicht so sehr darum, wie man sich trennt. Dazu können wir bestimmt auch nochmal eine Podcast-Folge machen irgendwann. Sondern vielmehr um das Thema Trennung ja oder nein. Und was ist, wenn ich das nicht hinbekomme, mich zu trennen? Wenn also wirklich irgendwo was in mir steckt, was mich daran hindert, eine Trennung zu vollziehen, also wirklich den Schritt zu machen, obwohl ich lange weiß und mir sogar sicher bin, dass ich mich trennen sollte. Also eine Trennung längst überfällig ist.
Das ist ein ganz wichtiges und auch ganz spannendes Thema, interessanterweise auch bei mir im Anwaltsbereich. Viele Menschen kommen zu mir, um sich zu informieren über das Thema Trennung, die rechtlichen Folgen zur Trennung. Und wenn ich dann frage, leben Sie schon getrennt oder ist das gerade in Vorbereitung, denn das sind ja so die ersten Fragen, dann stellt sich doch ganz häufig heraus, dass die Trennung quasi erst nochmal in Gedanken vorbereitet werden muss. Eine Frage dazu sind natürlich die rechtlichen Themen drumherum, aber die emotionale Frage, kann ich mich trennen, bin ich in der Lage dazu, die steht ganz häufig noch sehr, sehr, sehr im Wege. Also ich sehe es gerade, wenn Menschen vielleicht auch gemeinsam in einer Immobilie leben oder auch in einer Mietwohnung der Mietvertrag gemeinsam unterschrieben ist, dass sie dann sagen, daran scheitert das, ich weiß gar nicht, wie der andere aussieht, ich will doch bleiben. Aber das sind, ich sag mal, marginale Fragen, das Rechtliche. Ne, wer bleibt wo, das ist das eine, aber die emotionale Trennung, dass man in der Lage ist zu sagen, ich möchte mich von dir trennen und ich möchte, dass du ausziehst oder ich werde ausziehen. Das sind dann nochmal ganz andere Themen. Und ich sehe das immer wieder, dieses, können Sie das nicht sagen, dass wir uns trennen wollen? Dazu werde ich ganz oft aufgefordert und darum gebeten, weil die Menschen, die mich in dieser Angelegenheit dann aufsuchen, rechtlich heißt es dann Zuweisung der Ehewohnung, sind ganz häufig wirklich nicht in der Lage, die Trennung persönlich selber auszusprechen. Und dieses sich angucken, warum bin ich nicht in der Lage, mich selber trennen zu können, sich das hier anzugucken, finde ich wichtig.
Ja, und das ist auch eine Erfahrung aus meinem Coaching. Auch da habe ich natürlich häufig Menschen, die sich trennen wollen und die im Grunde so ein bisschen die Erlaubnis suchen oder auch die Bestätigung wollen, so wie du es ja auch gesagt hast, die Bestätigung wollen, dass sie das jetzt tun sollen. So, und das ist für mich zunächst mal gar nicht der allererste Schritt, den wir gehen sollten an der Stelle, sondern es gibt sicherlich Fragen, die man sich vorher anschauen kann. Also man darf ja die Frage, ob man sich trennen soll, die darf man erstmal für sich natürlich reflektieren an der Stelle und darf das auch mal so ein bisschen einwerten. Ich gehe allerdings davon aus, dass das schon geschehen ist im Vorwege. Also das Unterbewusstsein hat diese Frage vielleicht schon 20 Mal durchgekaut, vielleicht schon 100 Mal, vielleicht schon 1000 Mal durchgekaut. Also da kommt dann ja auch wenig Neues, wenn man sich immer wieder mit der Frage beschäftigt. Von daher macht es schon Sinn, mit jemandem anders darüber zu sprechen und sich Input abzuholen an der Stelle. Nur, ich würde einen Punkt oder einen Schritt eher ansetzen und würde mal fragen, was nervt denn da überhaupt am Partner? Was ist denn das Anstrengende? Wo kommt das her, dieser Impuls, sich trennen zu wollen?
Und ich würde mir noch was anderes, du sagst es, soll ich mich trennen? Meine Frage wäre, will ich mich trennen? und die Frage des eigenen Wollens. Und die nächste Frage, die ebenfalls für mich mit verbunden wäre, zu schauen, du sagtest es, das Unterbewusstsein hat es durchgekaut und schon mehrmals die Frage beantwortet. Wahrscheinlich immer noch mit einem Vielleicht. Nein, jetzt noch nicht. Jetzt noch nicht, jetzt noch nicht. Warum? Weil unser Gehirn ja dazu neigt, ganz bequem zu sein und in den Energiesparmodus schaltet. Und dann ist, ich sag mal, Ärgervermeidung das Allerbeste. Man kennt die nervigen Momente, die man da so hat, und seine Routinen, seine Alltagsroutinen mit dem Partner, der Partnerin, die nervigen Augenblicke, die kann man in Anführungsstrichen schlucken und hinnehmen, so wie man es gerne möchte. Wenn man sie ändern möchte, heißt es, man geht neue Wege. Und neue Wege sind für das Gehirn immer sehr unliebsam, weil neu gedacht werden muss und vor allen Dingen nicht nur gedacht, sondern auch in die Handlung gegangen werden muss.
Und die Empfehlung wäre auch, einen Schritt zurückzutreten und zu schauen, was ist es denn, was mich dazu bringt, mich jetzt aus dieser Beziehung zu lösen und sich dieses Thema mal genau anzuschauen. Also im Zweifel eben auch mit Hilfe eines Coaches, um zu sagen, es gibt da ein Thema, was mich bei meinem Partner immer wieder triggert, was mich da stört, was ich mir aber irgendwann mal in mein Leben gezogen habe. So, und wenn ich jetzt eine Beziehung verlasse, um dieses Thema loszuwerden, ohne das Thema anzuschauen, ohne das Thema aufzulösen, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass ich in eine neue Beziehung gehe und das gleiche Thema dort wiederfinde oder das Thema in einem anderen Lebensbereich wiederfinde. Also Themen, die nicht gelöst sind, die bleiben einfach da. Das haben wir auch in der Vergangenheit schon ganz, ganz oft gesagt und uns auch aus mehreren Aspekten heraus angeschaut. Wir dürfen das Thema einfach anschauen und annehmen und auflösen und dann vielleicht den Schritt aus der Beziehung rausmachen.
Ja, und das, was du sagtest, dieses, es zieht sich durch wie ein roter Faden. Wenn ich es hier nicht löse, finde ich es vielleicht in anderen Lebensbereichen, in einer neuen Beziehung, aber auch vielleicht am Arbeitsplatz wieder. Ich sage auch immer dazu, vielleicht auch mit anderen Vorzeichen. Ich sage auch gerne, das Spiel wird feiner. Manchmal hat man bestimmte Aspekte, auch in der Selbstreflexion, auch im Coaching schon erkannt, was genau die Themen sind, die man sich da anschauen darf an sich selber. Manche Aspekte aber vielleicht ja noch nicht zu Ende erkannt und verstanden. Dann begegnen uns diese Fragestellungen wieder in anderem Kontext. Und deshalb ist es meines Erachtens auch ganz, ganz wichtig, Themen, die gerade besonders anstrengend sind, die mich dazu bewegen, aus dieser Beziehung herausgehen zu wollen, tief anzuschauen und auch vielleicht zu gucken, habe ich diese Themen, die mich hier in der Partnerschaft stören, vielleicht auch schon in meiner Kindheit erlebt? Welche Kindheitserlebnisse, Erfahrungen in der jugendlichen Zeit sind es vielleicht, die mir hier wieder begegnen, was ich noch gar nicht so erkannt habe?
Und dann kann was ganz Wunderbares passieren, wenn man sich dieses Thema anschaut und diesem Thema Aufmerksamkeit schenkt und dieses Thema auflöst. Dann können zwei Dinge mit der Beziehung passieren. Entweder man entwickelt sich weiter an der Stelle und ist dann wirklich bereit, diese Beziehung zu verlassen. Oder wenn ich mich verändere, ändert sich der Partner mit. Und dann kann es sein, dass daraus Schönheit entsteht und man vielleicht diese Beziehung gar nicht beenden muss. Weil vielleicht auf einmal nicht nur der eine, sondern beide anfangen, sich weiterzuentwickeln und Themen anzuschauen, die bislang zwischen den beiden standen. Und damit dann wieder was Schönes entstehen lässt. Und beides ist okay an der Stelle. Da gäbe es jetzt für mich keine bevorzugte Variante, was jetzt besser ist für die Beziehung an der Stelle. Aber beide Möglichkeiten bestehen in meiner Welt gleichwertig nebeneinander und können eintreten, wenn man diese Themen auflöst.
Genau. Und du sagst es gerade, es kann sich auch in die Richtung der gemeinsamen Beziehungsveränderung entwickeln. Und gerade das ist etwas ganz Wichtiges und Schönes, gerade wenn man Themen in sich selber angeschaut und abgearbeitet hat, etwas anerkannt hat, etwas dann auch hat ändern können in sich selber. Man kann ja nur etwas verändern, indem man es vorher auch schon mal erkannt hat. Nur dann kann man auch in der Beziehung etwas ändern. Und manchmal kann man den anderen dann auch so lassen, weil man erkannt hat, das hat gar nichts mit ihm zu tun, sondern es stört mich, weil es mein Thema ist und es liegt gar nicht an ihm. Es war der Triggerpunkt, den er bei mir gesetzt hat, aber es war jetzt in dieser Beziehung nichts Toxisches, etwas sozusagen, was man durch das Aufgeben der Beziehung lassen soll, sondern vielleicht auch neue Themen zulassen kann. Und dann ist es ein Hinzuwenden.
Ja. Ja. So, natürlich gibt es Gründe in bestehenden Beziehungen, nicht, wo wir sagen, klar, da ist eine Trennung längst überfällig. Also wenn da irgendwo Gewalt im Spiel ist oder sowas, dann würden wir natürlich als Außenstehender immer sagen, klar, da ist eine Trennung überfällig und wir dürfen den Menschen dabei unterstützen, aus dieser Beziehung rauszukommen. Das mag auch alles richtig sein an der einen oder anderen Stelle. Nur jede Erfahrung, die da gemacht werden wollte in dieser Beziehung, darf man eben auch anerkennen und darf man sich eben anschauen. Also wie kommt es, dass es zu dieser Beziehung gekommen ist und diesem Status der Beziehung gekommen ist? Mhm. Was haben die beiden Menschen sich da zusammengelebt an der Stelle? Das darf man schon anschauen und hingucken, was der Grund dafür ist.
Ich finde gerade das Thema Gewalt, sowohl psychische wie auch physische Gewalt oder aber auch beispielsweise Alkohol- oder Drogenabhängigkeit. Wenn man sich diese vier großen Themen anschaut, die kommen gar nicht mal so selten in Beziehungen vor. Mhm. Also jedenfalls in meinem erlebten Alltag als Anwältin. Mhm. Und dann zu hinterfragen, ich frage ganz häufig, dieses Thema, was Sie jetzt in dieser Beziehung haben, das kennen Sie sicherlich auch schon aus anderen Beziehungen. Ja, ganz oft. Entweder in Vorbeziehungen oder auch tatsächlich aus den Eltern-Kind-Beziehungen, aus der Kindheit, dass das mitgetragen wird, gerade die Frage des Alkoholabusus durch die Eltern, dass da Alkoholmissbrauch im Spiel war, genauso wie Gewalt. Dieses Thema wird dann auch weiter vertieft in den sich anschließenden Beziehungen, ganz häufig.
Ja.
Und dann rauszukommen und sich auch mit dem Thema, das hängt damit dann auch zusammen mit diesen toxischen Beziehungen, mit der Frage Abhängigkeit, Co-Abhängigkeit, das sind dann Themen, die sollte man aufarbeiten und sich gut überlegen, dass ob man das mit Freunden schafft oder doch besser, ich sag mal, entweder therapeutische Hilfe in Anspruch nimmt oder ein Coaching. Das würde ich an diesen Stellen immer empfehlen, empfehle ich auch in meiner anwaltlichen Beratung, je nachdem, viele sind schon in therapeutischer Behandlung, gerade damit sie den Sprung aus einer solchen Beziehung schaffen, weil sie es nicht können, weil sie als Co-Abhängige es gelernt haben, in gewaltgeneigten Beziehungen oder in Drogen-, Alkohol-geneigten Beziehungen bleiben zu wollen.
Ja. Ja, und das ist ja auch eine Frage von Glaubenssätzen letztendlich, nicht? Also auch diese Sachen, die sich da so manifestieren, wie du sie gerade beschrieben hast, haben ihre Ursache letztendlich in den familiären Beziehungen und in Glaubenssätzen, die dort gesät und gestreut wurden in frühester Kindheit oder eben später.
Genau. Da ist auch immer der Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug.
Ja.
Ne, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden. Das ist, glaube ich, so das grundlegende Denken, was eine Beziehung prägt, was das Selbstbild prägt, was das Selbstwertgefühl prägt, was auch das Vertrauen in die Selbstwirksamkeit entsprechend leitet. Weil da ist gar kein Vertrauen in das eigene Handeln. Und schon gar nicht sozusagen in ein Vertrauen in, wenn ich gehe, kann es besser werden.
Ja. Mhm. Ja. Und die gute Nachricht ist, Glaubenssätze können wir verändern, Glaubenssätze können wir auflösen. Das ist ein Großteil meiner Arbeit im Coaching, die wir da machen. Und es gibt natürlich auch Glaubenssätze, die ganz, ganz eng mit Ehen verknüpft sind, die wir eben immer wieder finden. Und der wichtigste und bekannteste, den hören wir bei jeder kirchlichen Eheschließung, da wird der vorgetragen. Und schon in Kindheitstagen wird der Satz oder der Satzteil in jedes Kinderhirn programmiert, bis dass der Tod uns scheidet. Also da sind ganz viele Themen drin, über die man sicherlich nochmal ausgiebig sprechen könnte. Früher führte so eine Scheidung oft zum Tod, nicht nur wegen der Hexenverbrennung, sondern auch, weil die Geschiedene keinen Teil des gemeinsamen Vermögens bekam beispielsweise. Das hat man heute einigermaßen im Griff, glaube ich, an der Stelle. Und der Glaubenssatz, der ist trotzdem geblieben. Und
der ist ganz geblieben.
Der wird durch Pastoren, durch Mütter und Väter an Töchter und Söhne gleichermaßen weitergegeben. Und der kann auch mal anders formuliert sein, der kann auch mal heißen, das macht man einfach nicht. Oder da müssen sich eben beide mal zusammenreißen, um das da in den Griff zu bekommen. Und tja, das sind eben einfach Glaubenssätze, die da programmiert wurden und die eben dafür sorgen, dass eben viele Ehen auch einfach beieinander bleiben oder Ehepartner beieinander bleiben, obwohl Außenstehende vielleicht schon lange sagen würden, da darf man mal hinschauen.
Und die Macht der Religion darf man in diesem Zusammenhang überhaupt nicht unterschätzen. Mhm. Gerade wenn Ehepaare sich das Ja-Wort in einem religiösen Kontext gegeben haben, ist die Bindung umso stärker. Und die Möglichkeit, sich dann zu trennen, ist dann auch durch einen gesellschaftlich-religiösen Druck besonders geprägt. Und da würde ich sagen, ist es egal, in welchen Religionsgemeinschaften die Paare da unterwegs sind.
Ja.
So, das ist schon ganz enorm. Sehe ich hier auch immer wieder. Und ist interessant, gerade diesen religiösen Kontext, den du eben erwähnt hast, der prägt das gesellschaftliche Zusammenspiel nach wie vor. Und auch den Willen oder das Vermögen, sich trennen zu wollen. Die Entscheidung wird dadurch viel, viel schwieriger, häufig.
So, und mit dem Rückgang der Religiosität bleiben die Glaubenssätze trotzdem. Nur Menschen entscheiden sich dann vielleicht trotzdem nicht zu heiraten. Also im Grunde als Ausweg für Helden, als Workaround. Obwohl der Glaubenssatz, man darf nicht geschieden werden oder man darf sich ja nicht scheiden oder es ist schlecht, geschieden zu werden oder so, der ist aus meiner Sicht gar nicht mehr valide. Also ein Drittel der Ehen werden sowieso geschieden. Das heißt, das ist keine Absonderheit mehr. Das ist was, was uns jeden Tag begegnet, dir sowieso, mir auch. Und in den USA, da gibt es sogar Scheidungsfeiern, die gefeiert werden, wenn Leute geschieden werden. So, das macht das Ganze ja irgendwie doch gesellschaftsfähig. Also vielleicht gibt es da eine Entwicklung in die richtige Richtung, was die Anerkennung des Ganzen angeht. Auch wenn noch immer ein Geschmäckle da ist.
Ich finde es interessant, zwei Dinge in diesem Zusammenhang, was du sagst, ist das eine, der innere Widerstand, der dazu führt, dass man in die Vermeidungsstrategie geht und von vornherein sagt, ich heirate nicht. Und man sucht sich eine scheinbar rationale Antwort auf die Frage des, möchte ich vielleicht heiraten, ohne anzuerkennen, dass eine Angst dazwischen steht, die mich daran hindert, eine Entscheidung anders zu treffen, weil die Angst vor der Emotion größer ist und die Angst vor diesem Glaubenssatz, der im kollektiven Unterbewussten drin ist, weil der Glaubenssatz, bis das der Tod uns scheidet, schließlich hast du das Ja-Wort vor Gott gegeben oder wie auch immer, in welchem religiösen Kontext oder anderer gesellschaftlicher Zwang, man tut das nicht, steht mir im Wege, weil ich habe Angst vor gesellschaftlicher Schuld, vor gesellschaftlicher Scham, weil das kommt hinterher auf mich zu. Mhm. Dann sage ich doch gleich, Held des Alltags, ich muss nicht heiraten. Und in der heutigen Zeit, nein, das muss man nicht.
Ja, interessanter Aspekt, ja.
Ja, und das finde ich wichtig. Und sich genau mit dem Thema Ehe auseinanderzusetzen im Vorfeld. Ich glaube, in einem unserer Podcast-Folgen hatten wir das auch schon mal getan. Was ist Ehe eigentlich? Was bedeutet das eigentlich? Es ist eine Einsteh- und Verantwortungsgemeinschaft. Möchte ich das mit all den Facetten und bin ich in der Lage, das Scheitern mitzudenken? Das ist ja nichts Schlimmes. Denn das, was du gerade sagst, in der heutigen Zeit, jede dritte Ehe wird geschieden. In den USA feiert man Scheidungspartys, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Dann ist es ja in Anführungsstrichen fast gesellschaftsfähig, gleichwohl bleibt es ein Tabuthema und bleibt es mit Schuld und Scham behaftet. Und sich das im Vorfeld mitzudenken und mitzutrauen zu denken, um dann frei von Angst vor einer falschen Entscheidung, oder es gibt keine falschen Entscheidungen, das ist eigentlich nicht das Richtige, frei von Angst vor einer Entscheidung, eine Entscheidung zu treffen und nicht in eine Vermeidungsstrategie zu gehen.
Ja.
Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Ja. Mhm. Ja. Und trotzdem bleibt natürlich der Glaubenssatz, nicht? Also sie lebten glücklich bis in alle Zeiten, bis ans Ende aller Tage. das sind ja so Sätze, die wir aus Märchen kennen, nicht? Die ganz, ganz tief verankert sind.
Ganz toll. Also ich habe ja nun auch diesen tollen Studiengang Master of Leadership and Organizational Development gehabt. Damit ist es auch Teil soziologischer Studien, woher diese romantischen Gedanken kommen und wo sie sich entwickelt haben, nämlich tatsächlich in Märchen. Ja. So. Und tatsächlich mittelalterliche Märchen, um, ich sag mal, gesellschaftliche Paradigmen zu begründen, ne, um Dinge gesellschaftsfähig zu machen, zu binden und zu halten und damit das Lotterleben dieser Menschen gefälligst in geordnete Bahnen geführt wird und nicht jeder mit jedem da irgendetwas tut, was man nicht sollte, sondern man gefälligst heiratet und Frau gefälligst dann in geordneten Bahnen bleibt. Wenn wir dann überlegen, was das Rollenbild früher noch gewesen ist und woher diese Gedanken kommen, dann ist dieser romantische Gedanke, der ja früher auch nicht war. Ganz früher war ja noch ein ganz anderer Gedanke, nämlich der Versorgungscharakter für die Ehe. Und man heiratete ja nicht unter Stand. Also da gab es ja eine Entwicklung von dem Heiraten aus Zwang oder Heiraten aus dem Versorgungsgedanken oder Heiraten, um Familien miteinander zu liieren, und Eltern haben Ehen arrangiert. Da mussten wir nicht in den asiatischen Raum gehen oder in andere kulturelle Räume, sondern das gab es auch hier in Europa ganz klar, dass Handels- und Königshäuser und Fürstenhäuser einfach ganz klar in ihrem Stand blieben, um Handels- und Wirtschaftswege damit zu erschließen und Machträume zu gestalten.
Ja, also da sehen wir, wo es herkommt, und es ist von Urgroßeltern über Großeltern über Eltern durch die Märchen in uns übertragen worden, und wir brauchen denen nicht böse sein, die wussten auch nicht, was sie da tun an der Stelle, nicht? Und was sie da erzählen. So, es ist also einfach da, und es führt zu einer Dissonanz im Gehirn und dann eben zu den Folgen, die du, Yvonne, gerade beschrieben hast. Ja.
Ja, und ich denke einfach, es ist wichtig, sich dieses, woher kommen diese Gedanken, zu machen, damit man eine gute Entscheidung treffen kann. Eine gute Entscheidung für die Eheschließung oder dagegen. Aber wenn ihr eine Entscheidung treffen möchtet, das sage ich auch immer, wenn wir hier sitzen im Anwaltsbereich, wenn man sich entscheiden möchte, muss man wissen, worüber. Mhm. Und dann ist es schon schön, relativ frei von Angst und mit den, in Anführungsstrichen, Fakten auf dem Tisch eine Entscheidung für sich treffen zu können.
Ja. Ja, und wenn die Beziehung einfach nach, 20 Ehejahren oder 10 Ehejahren oder wie lange auch immer, nicht mehr das romantische Bild ist, was man mal hatte von Ehe oder von Beziehung, dann hat es vielleicht mehr WG-Charakter an der Stelle oder so, und man hat sich einfach nichts mehr zu erzählen und es gibt nichts mehr zu entdecken am Partner oder so, dann hat das ja erstmal nichts damit zu tun, dass die Menschen nichts mehr füreinander empfinden, sondern einfach, dass es eben nicht mehr die romantische Ehe ist, die viele sich eben wünschen und die sie sich eben vorstellen für sich und was eben mehr dem Bild entspricht, wie sie eine Beziehung leben wollen letztendlich, nicht? So, und muss man eine Beziehung deshalb beenden? Nein, muss man nicht. Und ich glaube, man darf sie beenden, wenn sie nicht mehr den Vorstellungen dessen entspricht, was man sich da mal vorgestellt hat und was man erwartet hat, und wenn man nicht mehr glücklich ist. Weil man letztendlich, sind wir ja nur uns selbst gegenüber verpflichtet. Also wir sind mit der Idee auf den Planeten gekommen, dass wir hier was lernen wollen. Wir sind hier, um glücklich zu sein. Wir sind hier, um uns weiterzuentwickeln. Und das Leben nur abzusitzen und 40 Stunden zu arbeiten und in der Freizeit Netflix gucken und Alkohol trinken und dann irgendwann in Rente und dann zurück auf die andere Seite zu gehen, das kann es nicht sein aus meiner Sicht. Das heißt, wenn wir eine Idee vom Leben haben, wenn wir ein Bild haben, wie unsere Welt aussieht und wie unsere Partnerschaft aussieht, dann dürfen wir da rausschauen, dann dürfen wir das Bild, was unsere Beziehung heute liefert, abgleichen mit diesem Bild, was wir eben haben von einem glücklichen Leben. Und wenn die beiden sich nicht entsprechen, dann dürfen wir was tun an der Stelle. Und wie vorhin schon gesagt, entweder wir verändern uns oder wir verändern eben die Beziehung. Wenn wir uns verändern, hat das aus meiner Sicht den Vorteil, dass der Partner sich eventuell mitverändert und die Beziehung auf jeden Fall sich mitverändert. Deshalb wäre das mein bevorzugter Weg. Und auch der andere Weg ist okay, glaube ich einfach. Ja.
Ich denke auch, das, was du sagst, dieses tatsächlich Reflektieren, mit welcher Idee bin ich, mit welcher Fantasie bin ich vielleicht auch in die Ehe hineingegangen? Was hatte ich da für Vorstellungen, wie es laufen kann? Und gerade wenn man länger miteinander verheiratet ist, verändern sich Dinge. Und dann darf man, wenn man nicht mehr so zufrieden ist oder gar unglücklich, natürlich abgleichen, mit welcher Idee bin ich hineingegangen? Was sind meine Werte und Vorstellungen heute? Was brauche ich? Was sind vielleicht auch meine Bedürfnisse, die ich habe? Werden die hier erfüllt? Und dann ist es aber auch gut und wichtig, mit dem anderen das Gespräch zu suchen, denke ich, um auch ihm die Chance zu geben, an der Veränderung der Beziehung mitzuwirken und nicht eine einsame Entscheidung zu treffen. Vielfach versuchen Menschen das nochmal in der Paartherapie. Ich habe das gerade wieder gehabt, dass Menschen hierher gekommen sind und gesagt haben, ach, wir haben eine Paartherapie gemacht. In der Paartherapie ist uns beiden auch aufgefallen, dass wir es nicht mehr machen möchten. Und jetzt möchten wir die Trennung, Scheidung. Ja. Ich darf ja immer dann nur einen vertreten. Aber manchmal kommen ja tatsächlich hier beide her, um das mit zu besprechen, auch wie der weitere Ablauf sein kann.
Ja. Genau. Ja, und dann darf man, glaube ich, auch beide Lebensbilder nebeneinander stellen oder nebeneinander legen und die abgleichen. Also welches Bild haben denn beide Partner von einem gemeinsamen Leben? Welches Bild haben sie denn von einer gemeinsamen Beziehung? Meine Empfehlung ist ja immer dann, sich A3-Papier zur Hand zu nehmen und Stifte und das wirklich mal aufzumalen, wie die Beziehung der Träume aussieht. Und dann diese Bilder mal nebeneinander zu legen und zu schauen, ob es da Parallelen überhaupt noch gibt. Also wenn einer da ist, der noch ganz viele Erfahrungen sammeln möchte im Leben und der andere hat schon die Rückfahrkarte gekauft, dann kann das eben sein, dass die beiden Bilder nicht mehr zusammenpassen. Genau. So, wenn jemand nur noch in seinem Fernsehsessel sitzen möchte und der andere möchte noch auf Party gehen, dann wird das gegebenenfalls schwierig. Und es ist okay, wenn
genau,
also beide Bilder sind
okay.
In Ordnung.
Es ist völlig okay, jeder darf sein Leben so gestalten, wie er es für sich will, eine bewusste Entscheidung treffen.
Genau.
Ich glaube, es ist unglücklich für denjenigen, auch da hatten wir, glaube ich, schon unsere Podcast-Folge für dieses getrennt werden, wenn man keine bewusste Entscheidung trifft, sondern in Anführungsstrichen entschieden wird.
Genau.
Aber auch da ist so diese Frage in diesem Kontext manchmal, vielleicht treffe ich dadurch eine Entscheidung, dass ich keine Entscheidung treffe, sondern versuche sozusagen, es wegzublenden. Auch das ist ja eine Form von Verdrängung aus Angst, sozusagen den Tatsachen des Veränderungsprozesses, der sich in der Beziehung eingeschlichen hat, aus dem Wege zu gehen. Ja, und ich hoffe vielleicht noch, dass wenn ich nicht hingucke, Klammer auf, Vogel-Strauß-Taktik, Klammer zu, dass dadurch vielleicht auch nichts passiert und alles so bleibt, wie es ist. Und wenn es dann aber doch anders passiert, dann kann ich die Schuld dem anderen zuweisen und kann Verantwortung verlagern, indem ich dann sage, du hast ja die Entscheidung für uns getroffen oder für dich getroffen und kann versuchen, mit Schuld und Scham zu spielen. Diese Mechanismen darf man sich an der Stelle einfach klar machen, auch für diejenige, die die Entscheidung trifft, gehen zu wollen, nach langem Hin und Her.
Ja.
Meine Erfahrung übrigens, deshalb fand ich dieses Thema auch so wichtig und wertvoll, was du hier auch für uns mit eingebracht hast, ist, dass die meisten Menschen mindestens 3 bis 5 Jahre brauchen, um sich tatsächlich zu trennen. Also es ist nie ein Schnellschuss.
Ja.
Nie ein Schnellschuss, das kenne ich nicht. Also die wenigsten, entweder wenn es eine junge Ehe ist, dann ist es natürlich schneller, dann wissen die es relativ schnell. Aber Menschen, die langjährig in Beziehung sind und vielleicht auch schon vor der Ehe lange zusammen gewesen sind, die machen sich das nicht leicht, aus der Beziehung zu gehen.
Ja.
Deshalb keine Schuld und keine Schamgefühle, wenn man sich dafür entschieden hat, zu gehen, weil es ist das eigene Gefühl des Glücklichseinwollens. Und Sven sagt es immer so schön, wir alle haben ein Recht auf Glücklichsein in diesem Leben. Das ist unser Ziel, unser Klassenziel ist es, glücklich zu sein und nicht uns maximales Unglück selbst zu bescheren. Wir tragen die Verantwortung für unser Leben und damit auch für unser Glücklichsein selber. Und Glücklichsein ist eine Entscheidung.
Ja. Und es ist auch nochmal wichtig zu sagen, also mir wird natürlich manchmal auch gesagt, du hast deine Webseite, du machst deinen Podcast oder ihr macht euren Podcast zum Thema Trennung und Scheidung. Geht ihr nicht leichtfertig damit um mit dem Thema? Nein, tun wir überhaupt nicht. Und wer im Coaching bei mir war, der, weil er eben sich trennen wollte und nicht wusste, wie oder nicht genau wusste, welche Themen er da anschauen soll, der hat eben erlebt, dass ich immer mir die Themen drumherum anschaue mit den Coaches. Und so ist es eben auch in den Blogartikeln, die bei mir stehen. Es geht eben nicht darum, das Ganze irgendwie vorschnell hinzuwerfen und irgendwie was zu beenden, was noch zu retten ist. Darum geht es gar nicht. Das darf auch jeder für sich entscheiden, ob das der Weg ist oder nicht ist an der Stelle. Nur ich halte eben auch nichts davon, in Beziehungen zu bleiben, die einen nicht glücklich machen, die einem eben nicht die vollen Möglichkeiten des Lebens offerieren, die eben da sind. So glücklich sein ist eben sehr, sehr wichtig. Und ein bisschen Egoismus darf man, glaube ich, an der Stelle zeigen. Das ist nicht verkehrt.
Und ich weiß gar nicht, ob es egoistisch ist.
Da habe ich auch gerade drüber nachgedacht, ja.
Genau, das ist ja gut. Ich würde das nicht als egoistisch, ja, sondern ich würde einfach sagen, jeder hat das Recht auf glücklich sein. Und eigentlich ist es sozusagen dieses Grundziel, ja, des Miteinanderlebens. Ich lese im Moment gerade mal wieder, also so, ich habe vor Jahren das tolle Buch vom Dalai Lama Rückkehr zur Menschlichkeit gelesen. Das möchte ich an dieser Stelle ausdrücklich auch nochmal empfehlen. Da geht es genau darum, um die Essenz, was macht eigentlich den Sinn unseres Lebens aus? Das ist ja das Streben nach Glück. Wir streben ja nicht nach Unglück, sondern wir streben nach Glück. Mhm. Und dieses, wie will ich es schaffen, sozusagen auch glücklich sein in der Zwischenmenschlichkeit zu etablieren. Das muss ja erstmal bei mir anfangen. Ich muss ja erstmal in der Lage sein, bei mir Glück und Frieden zu kultivieren in mir und zu merken, wie schaffe ich das eigentlich? Das ist ja gar kein einfacher Prozess. Also wer sich damit beschäftigt, eine Entscheidung zu treffen, möchte ich jetzt in diesem Augenblick glücklich sein oder unglücklich sein? Das kann man sich ganz oft fragen. Ich habe letztens, ich mache es an einem ganz profanen Beispiel klar, mit einer lieben Freundin telefoniert, die stand im Stau und war mega am Meckern, dass sie im Stau steht und sagte, oh, Google-Line sagt, es sind noch 1,5 Stunden bis zum Ziel und eigentlich könnte man doch so schnell und es ist ein mega Stau und alles ganz ärgerlich und überhaupt. Und dann habe ich gelacht und habe gesagt, auch ärgern ist eine Entscheidung.
Ja.
Wenn du jetzt glücklich sein möchtest, dann darfst du dich jetzt für glücklich sein entscheiden. Da lachte sie, da habe ich gesagt, siehste, jetzt fängt es schon an mit dem Glücklichsein. Und dann lachte sie nochmal und habe gesagt, wenn wir jetzt auflegen, dann kannst du dich entscheiden, was du möchtest. Du kannst glücklich sein, du kannst einen Podcast hören, kannst dich freuen, kannst mit deiner lieben Familie, die im Auto sitzt, irgendein nettes Spiel spielen oder ihr entscheidet euch, dass derjenige, der auf dem Beifahrersitz schläft und der andere gerade fährt und irgendwas Nettes an Musik hören kann. Trefft eine Entscheidung. Wenn ihr euch entscheidet, euch kollektiv zu ärgern, wird es meistens noch schlimmer, weil man sich aufheizt in der Stimmung. Und es ist viel anstrengender, energetisch auch viel aufwendiger, sich hinterher wieder zu entärgern, nenne ich das. So, das ist ja einfach so. Entärgere dich doch mal. Und du merkst sozusagen, dass es viel schwieriger ist, von einer Palme, die man schon sehr hoch hat wachsen lassen, wieder runterzukommen, als sozusagen, wenn man gerade angefangen hat, hochzuklettern. Jeder, mir geht es auch so, dass man sich anfängt zu ärgern über irgendwas. Und dann denke ich mir inzwischen aber, habe ich Lust, die Palme zu bauen? Nein, habe ich nicht. Mhm. Ich habe gar keine Lust, mich richtig zu ärgern. Ich möchte lieber glücklich sein. Es ist eine Entscheidung.
Ja.
Und das möchte ich an diesem profanen Beispiel, das kann man auch übertragen auf den Trennungsprozess, auf das Glücklichsein in der Beziehung. Was brauche ich? Was bedarf ich? Ihr braucht Bewusstsein dazu. Und das, was du gesagt hast, du als Coachie bist sehr achtsam. Also so, ich schätze die Zusammenarbeit, die Gespräche mit dir. Ich weiß, wie achtsam du im Umgang mit Themen bist, aber natürlich auch eine eigene Meinung hast. Und die Meinung, ein Recht auf glücklich sein zu haben, ist ein Menschenrecht. Mhm. Das ist gut und wichtig, dass das meines Erachtens auch der Coach hat, weil ansonsten würde er andere Dinge übertragen auf den Coachie als Gedanken und auch als Zielrichtung. Gleichwohl aber die Eigenverantwortung für eine Entscheidung, die zu treffen ist, für einen bestimmten Lebensabschnitt, die trägt immer der Coachie. Mhm. Immer.
Ja.
Immer. Und es ist die Kunst des Coaches, ihn da zu lassen.
Ja. Ja, wir sorgen ja für Bewusstsein letztendlich, nicht? Also wir rufen ja Bilder hoch und sprechen über diese Bilder und gucken uns die Inhalte der Bilder an. Also das ist vielleicht auch so ein Ding, wenn man noch nicht genau weiß, Möchte man sich trennen oder nicht? Man kann sich die Bilder ja mal anschauen, die man dazu im Kopf hat. Also welche Bilder kommen, wenn ich das Wort Ehe sage? Welche Bilder kommen, wenn ich das Wort Beziehung sage? Einfach mal die Augen schließen, einfach mal sich das Wort sagen und mal gucken, was da an Bildern hochkommt. Oder auch, was kommt bei Freundschaft hoch oder bei WG oder sowas. Nicht? Da kann man sich einfach mal die Bilder anschauen und die Bilder mal nebeneinander liegen, die da hochkommen. Kommt da irgendwo eine Hochzeit hoch oder kommen da die Eheringe hoch oder kommt da ein gemeinsames Konto hoch oder was sind denn da die Bilder, die da alle so auftauchen? Das kann man sich ganz gut bewusst machen und mal schauen, wie die einzelnen Begriffe so miteinander besetzt sind. Das führt zu ganz, ganz tollen Dingen an der Stelle. Mhm. Und das kann man auch verändern, wenn man das möchte. Genau.
Genau. Also ich denke, wir haben für heute ganz schön viel Dinge in den Gedankenraum für euch alle zu mitdenken, nachdenken, nachspüren gesetzt und ja.
Genau, ich glaube auch, wir sind da noch nicht am Ende. Also gibt es sicherlich noch viele Aspekte, die wir uns dazu anschauen können. So ein paar Pros und so ein paar Cons haben wir noch. Die gucken wir uns, denke ich, in einer anderen Episode nochmal an. Und für heute soll es das gewesen sein. Vielleicht nimmst du mit, du darfst dich trennen, wenn du nicht mehr glücklich bist. Das ist ein Anliegen. Das ist völlig okay. Und wenn du in dem Zusammenhang Themen hast, die du dir nochmal anschauen möchtest, dann melde dich gern bei uns. Und ansonsten war es das erstmal für heute. Wir danken dir einmal mehr fürs Zuhören, für deine Zeit und deine 5-Sterne-Bewertung. Weitere Infos, den Link zu unserer Website und Kontaktmöglichkeiten findest du wie immer in den Shownotes. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dahin, eine gute Zeit.
Eine gute Zeit.
Danke. Ciao.
Das war der Trennungstalk, dein Podcast zu Trennung, Scheidung und den Themen drumherum. Mit Yvonne Benecke und Sven Brautmüller. Alle weiteren Infos findest du auf trennungstalk.de.
Über deine Muster, über Beweggründe und ist aus meiner Sicht daher ein echter Schritt in Richtung Freiheit und Selbstbestimmung. Ich denke, probier es einfach mal aus und sieh, was passiert.
Genau so.
Ja.
In diesem Sinne wünschen wir euch viel Spaß bei der Kommunikation nach Marshall Rosenberg.
Genau. Ja, weiteren Link. Weitere Infos, den Link zu unserer Website und Kontaktmöglichkeiten findest du wie immer in den Shownotes und wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dahin eine gute Zeit mit guter Kommunikation.
Ja, tschüss.
Tschüss.